Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum 68. Teil unserer Reihe zur Heilsgeschichte und sind bei 2. Mose 23. Wir schauen das ganze Kapitel an, lesen tue ich die Verse 4 und 5 und 20 bis 33. Vers 4 und 5, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand, du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Und dann ab Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich dir sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern, und ich werde sie austilgen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen, und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreibt. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich werde deine Grenze festsetzen, sie soll reichen vom Roten Meer bis an das Meer der Philister und von der Wüste bis an den Strom, denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, sodass du sie vor dir vertreiben wirst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen, sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen, denn dann würdest du ihren Göttern dienen, und es würde dir zu einer Falle sein. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die Überschrift ist bewusst provokativ, um nicht zu sagen skandalös formuliert: Liebt und vernichtet eure Feinde. Das ist aber in der Tat der Spannungsbogen dieses Kapitels 23. Mit diesem Spannungsbogen beginnt's und damit endet's. Bevor wir uns dem zuwenden, noch ein paar Sätze zu den Themen dazwischen. 6 Jahre, ihr könnt's zu Hause dann nochmal nachlesen, 6 Jahre sollst du dein Land besehen und es seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, damit die Armen deines Volkes davon essen. So lesen wir in den Versen 10 und 11. Den Zahlen 6 und 7 waren wir in den Abschnitten zuvor schon mehrfach begegnet. In 6 Tagen hat Gott die Erde geschaffen, am 7. ruhte er von allen seinen Werken. Diese Zahl und Symbolik steht immer dann mit im Hintergrund. So soll auch der Ackerboden 6 Jahre arbeiten und Frucht bringen, aber im 7. soll er sich erholen dürfen. Und Landwirte wissen und Gärtner, dass auch der Garten seine Erholungsphase, wo man ihn dann eben nicht ausnutzt, sondern mit Gründüngung ihm wieder Material und Nährstoffe zuführt, braucht. Was er dann dennoch im siebten Jahr hervorbringt, etwa durch im Jahr zuvor ausgefallene Getreidekörner oder überhaupt in den Jahren zuvor, sollen die Armen ernten und davon leben und auch die Tiere des Feldes, Vers 11. Ebenso soll Israel mit seinen Weinbergen und Olivenhainen halten. Und auch da fällt ja im siebten Jahr durchaus eine ordentliche Ernte ab. Wir sehen, die Regeln für einen christlichen Sozialstaat finden wir längst schon im Alten Testament. 6 Tage soll der Mensch arbeiten, am siebten soll ruhen. Auch ebenso das Vieh, die Mägde und der Fremde. Gottes Gebot gegen die Ausbeutung der Arbeitskräfte im Zeitalter des Drei- und Vierschichtbetriebs ein ganz aktuelles Thema. Weder Mensch noch Tier sollen in der Arbeit gesundheitlich kaputtgeschunden werden. So will es Gott. Dann kommen im Weiteren noch die 3 großen Feste Israels kurz zur Sprache, das Fest der ungesäuerten Brote, das mit dem Passa zusammen ein Fest bildet, und die 2 Erntefeste. Das erste zu Beginn der Ernte ist das Wochenfest Shavuot, 50 Tage nach dem Passa, in der Bibel auch Pfingstfest genannt. Von dem dann auch unser Feiertag Pfingsten den Begriff hat. Und das andere zum Ende der Ernte, das Laubhüttenfest im Herbst. Dann haben wir noch das schwer zuzuordnende Gebot, du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Vers 19. Da dieses Gebot hier wie auch in 5. Mose 14, Vers 21 jeweils völlig isoliert dasteht, tun sich die Ausleger extrem schwer bei der Frage, was denn damit gemeint ist und welchen Hintergrund dieses Gebot hat. Es wird gerätselt, inwieweit hier auch gesundheitliche Erwägungen im Hintergrund stehen oder vielleicht noch eher eine Abgrenzung von heidnischen Praktiken. Gewisses lässt sich dazu, soweit ich herausgefunden habe, nicht sagen. Im Grunde ist alles Spekulation. Wir haben dieses Gebot so völlig isoliert 2-mal in der Bibel stehen, ohne irgendeine Erklärung, ohne irgendeinen Hintergrund. Das Einzige, was man sagen kann, die jüdische Ableitung, jedes gemeinsame Essen von Fleisch und Milch zu verbieten und zur absoluten Trennung von Fleisch- und Milchgerichten sogar verschiedenes Geschirr unter Umständen komplett verschiedene Küchen zu verwenden, wie es in der jüdischen Praxis häufig ist, hat mit dem Gebot überhaupt nichts mehr zu tun und ist absolut übertrieben. Das heißt schlicht und ergreifend, du sollst das Böckchen nicht im Fleisch seiner Mutter braten, nicht mehr und nicht weniger, Punkt. Wir waren bei dieser totalen, maßlosen Übertreibung ja auch schon der begegnet im Zusammenhang mit dem Blut. Ob ich Blut, insbesondere roh, als Nahrung zu mir nehme oder im Zusammenhang einer Bluttransfusion oder ob ich einen gigantischen Aufwand betreibe, um aus einem Stück Fleisch auch noch das allerletzte Molekül Blut herauszubekommen, dazwischen liegen Welten. Das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. So viel in Kürze zu den Versen 10 bis 19. Damit zum skandalösen heutigen Thema, liebe und vernichte deine Feinde. Dieser Abschnitt beginnt zunächst auch mit Vers 1 ganz unskandalös mit dem Thema Gerechtigkeit. Damit Gerechtigkeit regiert und nicht das Unrecht, soll niemand auf falsche Gerüchte hören. Erste, niemand auf falsche Gerüchte hören. Zweitens, als falscher Zeuge aussagen und drittens auch nicht der Menge zum Bösen folgen. Dieser Hinweis auf die Menge markiert einen wesentlichen Schwachpunkt der Demokratie, die ich durchaus für eine gute Staatsform halte, aber eine Schwäche der Demokratie ist, die Menge hat eben keinesfalls immer recht. Erst recht nicht eine durch mediale Fake News manipulierte Menge. Sehr deutlich sehen wir das nicht nur heute, sondern schon damals vor 2000 Jahren an den Führern, das aufgebrachte von den jüdischen Führern aufgebrachte Volksmenge die den Tod Jesu fordert, obwohl sie ihn noch wenige Tage zuvor mit stürmischer Begeisterung empfangen hat. Wir sehen, wie leicht beeinflussbar, manipulierbar die Menge ist. Ich denke, Jahre zurück, vor der Wiederwahl des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder, der war politisch tot, klinisch tot, und dann kam eine Naturkatastrophe, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Flut war oder irgendwas, und plötzlich hat ihn diese Flut wieder nach oben gespült, weil die Menge sich da von irgendwelchen Dingen emotional hat beeindrucken lassen. Vor der Predigt haben wir gesungen, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben. Lebendige Fische aber schwimmen, wenn nötig, auch gegen den Strom, gegen die Menge. Sie widerstehen dem falschen Mainstream völlig ungeachtet, ob 1000, 110 oder keiner an ihrer Seite mitschwimmt. Und deshalb, du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Das dürfte ein extrem wichtiges Mahnwort auch heute an viele unserer Gerichte bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht sein. Da sie sich in der Rechtsfindung und ihrem Urteilsspruch nicht an der Menge politischer Wünsche aus Berlin und Brüssel, sondern am Recht und an der Wahrheit orientieren. Auch der Fremde soll nicht bedrückt werden. Der Fremde hier in Vers 9 wie in Vers 12 bezüglich der Sabbatruhe, logischerweise jeweils im Hebräischen wieder nicht der Nochar, sondern der Geher, Griechischen nicht der Halotrios, sondern der Proselyt. Also nicht irgendein Fremder, sondern der voll integrierte, auch religiös voll integrierte Fremde. Mitten in diese Verse zur Gerechtigkeit ist dann in den Versen 4 und 5 eingebunden der Aufruf zur Feindesliebe. Der erste Teil unseres Spannungsbogens zum Thema Liebe und vernichte deine Feinde. Es beginnt mit der Feindesliebe. Es muss uns eigentlich überraschen. Ich muss ehrlich gesagt, mich hat's in der Gestalt überrascht. Ich habe diese Verse bisher noch nie so bewusst wahrgenommen. Feindesliebe ist doch eigentlich ein Thema des Neuen Testaments. Auge um Auge, Zahn um Zahn, dagegen die Logik des alten Bundes. So zumindest dürften es die meisten Menschen auch in christlichen Gemeinden sehen. Wie weit wir damit meilenweit vom rechten Verständnis der Bibel entfernt sind, zeigen uns diese Verse 4 und 5. Sie mahnen, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbrechen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Stellen wir es uns einmal ganz bildhaft vor. Da sehen wir, wie einer, der uns viele Jahre vielleicht absolut Böses, Wüstes, niederträchtig behandelt hat, dann geht da sein Esel in die Knie, der müht sich ab, und jetzt sollen wir Hand in Hand mit diesem wüsten, niederträchtigen, gemeinen Menschen den Esel wieder unter die Hufe greifen gewissermaßen und ihn wieder aufrichten. Schon eine ganz erhebliche Zumutung. Aber wir haben hier eine sehr anschauliche und schöne Veranschaulichung des Jesuswortes: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Lukas 6, 27 folgende. Und wir sehen, überhaupt kein neutestamentlicher Gedanke, Altes Testament pur. Eins wie das andere, Wort und Richtlinie Gottes. Wenn unserem Feind das Vieh wegläuft, dann sollen wir nicht daneben stehen, schadenfroh die Hände reiben und sagen, das geschieht dir gerade recht, du mieser Kerl. Hand aufs Herz, das wäre doch wohl normalerweise unsere menschliche Reaktion. Wenn einem Menschen, der uns unsäglich viel Böses getan hat, die Hütte in Flammen steht, was machen wir da? Meine Frau meinte im Blick auf einen besonders üblen Zeitgenossen, wie aus der Pistole geschossen, ich würde sofort noch ein paar Kohlen reinwerfen. Ich habe ihr dann versucht zu erklären, genau das geht am biblischen Ansatz ein bisschen vorbei. Spaß beiseite. Nein, es entspricht unserem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden. Und auch das hat uns ja Gott mit in die Wiege gelegt, das Gerechtigkeitsempfinden. Dass dem, der Böses tut, auch Böses widerfährt. Da stehen wir daneben und freuen uns an der ausgleichenden Gerechtigkeit. Aber das ist eben menschliche Sicht und nicht göttliche. Die göttliche Sicht ist, tu auch deinem Feind Gutes, wenn er Hilfe braucht. Nicht Kohlen ins Feuer werfen, sondern den Eimer in die Hand nehmen und helfen löschen, auch wenn es schwerfällt. Die Rache ist mein. Aber ganz wichtig, mir ist aufgefallen, bei den Stellen, verschiedenen Stellen zu diesem Thema, ist fast immer dieser Hinweis ein wichtiger Ergänzungssatz in der Bibel. Die Rache ist mein, sowohl im Neuen wie im Alten Testament. Das heißt, dass wir dem Feind helfen und nicht Böses mit Bösem vergelten, bedeutet keineswegs, dass der Böse ungestraft davonkommt. Das ist ja oft unsere persönliche kurzsichtige Reaktion und Angst, wenn wir jetzt nicht noch ein paar Kohlen reinwerfen, sondern löschen helfen, dann kommt er am Ende noch ungestraft davon. Und das ist von unserem Gerechtigkeitsempfinden her unerträglich. Aber Gottes Wort lässt uns weiterschauen. Der kommt nicht ungestraft davon. Aber die Strafe ist die Sache des Herrn. Das ist der erste wichtige Aspekt zum rechten Verständnis von Liebe deine Feinde. Die Strafe ist Sache des Herrn. Das zweite ist die wichtige Unterscheidung, ob ich einerseits konkret angegriffen werde und konkretes feindliches Verhalten abwehren muss, oder ob ich andererseits einer mir feindlich gesinnten Person grundsätzlich Böses wünsche und tue. Das eine, liebe deine Feinde, ist die innere Haltung meines Herzens. Das andere, und vernichte deine Feinde, möglicherweise die äußere Notwendigkeit, um eine Gefahr für Leib und Leben abzuwehren, sowohl für mich selbst wie auch für mein ganzes Volk. Da sind wir unmittelbar beim Thema der früheren Predigt, dürfen sich Christen wehren. Die äußere Abwehr und das Ausschalten einer tatsächlichen Gefahr ist etwas ganz anderes als die innere Einstellung dem Feind gegenüber. Und das wird leider meistens auch in christlichen Kreisen nicht unterschieden, diese innere Haltung und das äußere tatsächlich notwendige Verhalten. Und dann stehen Geschwister mit Knoten im Hirn vor den Versen 4 und 5, die die Feindesliebe fordern, und den Versen 20 folgende, welche die Ausrottung der Völker Kanaans fordern. Und fragen sich, wie passt das beides zusammen? Und die verbreitete Antwort ist, Altes Testament halt. Aber wir haben gesehen, riesiger Irrtum. Die richtige Antwort heißt, es sind zwei verschiedene Ebenen. Und zwei verschiedene Situationen. In den Versen 4 und 5 geht es ja um keine unmittelbare Bedrohung meiner Person, meiner Familie oder meines Volks. Es geht hier um einen Menschen, der mir nicht wohlgesonnen ist und deshalb hier als Feind im ganz allgemeinen Begriff bezeichnet wird. Es mag konkret vom Zusammenhang her an einen Menschen gedacht sein, der mich ungerecht vor Gericht verklagt hat und in einem Rechtsstreit mein Feind und Gegner geworden ist. Auch diesen Feind sollen wir als Geschöpf Gottes sehen, der von unserem himmlischen Vater geliebt ist. Der Ausgang der Rechtssache liegt bei Gott. Die negative Haltung des anderen soll uns nicht abhalten, Böses mit Gutem zu vergelten. Das ist die göttliche Haltung, mit der ich gegebenenfalls feurige Kohlen auf das Haupt des bösen Menschen schütte. Die Kohlen kommen also doch noch vor. Meine Frau ist begeistert. Beim Befehl zur Ausrottung der Völker Kanaans oder später der Amalekiter geht es dann um etwas ganz anderes. Denn jetzt haben wir es mit tatsächlichen lebensbedrohlichen Feinden zu tun, die das Volk Gottes in existenzieller Weise angreifen und bedrohen. Ähnliches gilt für die Völker Kanaans. Gott hat das Land Kanaan als sein Land auf dieser Erde auserwählt, um es seinem Volk Israel anzuvertrauen. Das Prinzip der Gerechtigkeit, mit dem unser Kapitel 23 ja beginnt, gilt auch hier. Und ich bin sicher, es ist absolut kein Zufall, dass dieser Spannungsbogen liebt und vernichtet eure Feinde im Umfeld des Stichworts Gerechtigkeit ansetzt. Wenn wir auf die Ausrottung der Völker Kanaans schauen, dann sind wir in der Regel entsetzt über diesen gewaltigen Zorn Gottes. Wir sagen Altes Testament eben. Aber wir haben in der Lesung das Gleichnis vom Weinbergbesitzer und den bösen Weingärtnern gehört. Matthäus 21, 33 bis 41. Auf die Frage, was wird Gott als Weinbergbesitzer tun, wenn die Weingärtner ihm seine Pacht vorenthalten, seine Boten töten, hören wir, er wird sie umbringen und den Weinberg anderen geben. Genau das tut Gott mit den Völkern im Land Kanaan. Er handelt nach dem göttlichen Prinzip, das im Alten und im Neuen Bund dasselbe ist. Und weil Israel, das den Weinberg danach anvertraut bekommen hat, sich ebenfalls gegen Gott auflehnt, ebenfalls seine Knechte und Boten tötet, ebenfalls die Früchte nicht ordnungsgemäß abzahlt, wird es ihm genauso ergehen. Und wohlgemerkt, das ist Neues Testament, nicht Altes, sondern Wort aus dem Mund Jesu. Ja, der Zorn Gottes kann gewaltige Ausmaße annehmen. Die Menschen werden das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch in dramatischer Weise erleben. Wobei ich immer wieder darauf hinweise, den Großteil der endzeitlichen Zorngerichte Gottes werden die Menschen vermutlich selbst verursachen, indem sie Gott ganz einfach ihrem eigenen Größenwahn, ihrer gottlosen Bösartigkeit überlässt und in Wahnsinn aller Art verfallen lässt. Wir können vieles davon heute schon sehen, wenn wir nur die Augen aufmachen. Damals war es anders. Damals griff Gott ganz persönlich und direkt ein durch seinen Engel. Von diesem Engel sagt Vers 23, denn mein Engel wird vor dir hergehen und ich werde dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perizzitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Ich werde sie austilgen. Gott selbst ist es. Zwar durch die Hand seines Volkes, aber wie sehr er auch selbst dabei ist, sehen wir dann sofort an der Eroberung Jerichos. Gott selbst lässt die gewaltigen und uneinnehmbaren Mauern dieser Stadt einstürzen und gibt sie so in die Hand seines Volkes. Aber die Stadt und alles, was in ihr ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein, Josua 6, 16, 17. Dem Bann waren wir letzten Sonntag schon begegnet, heißt, alle Menschen und alle Tiere sind zu töten und alle Wertgegenstände sollen dem Schatz Gottes hinzugefügt werden. Nur die Hure Rahab darf am Leben bleiben. Ja, der Zorn Gottes kann furchtbar sein. Aber wir haben die falsche Perspektive, wenn wir nur auf den Zorn Gottes schauen. Die richtige Perspektive bekommen wir, wenn wir zuvor auf die extreme Langmut Gottes schauen. Denn Gott ist langsam, extrem langsam zum Zorn. Wenn wir uns über die gewaltigen Zorngerichte Gottes erregen, sollten wir uns fragen, warum wir uns dann andererseits erregen, warum, wenn Gott in seiner Langmut so groß ist und zum Beispiel nicht längst eingegriffen hat, um uns von den Regierenden in Berlin, Brüssel und anderswo zu erlösen, die erkennbar gegen das Wohl des eigenen Volkes und der Menschen in Europa handeln. Gottes Zorngerichte sind groß, aber seine Geduld ist noch viel größer. Als Gott Abraham berufen hat, da sagt er ihm, dass seine Nachkommen 400 Jahre in Sklaverei sein müssen, bis die Sünde der Kanaaniter voll ist. 400 Jahre hat Gott Geduld mit den unsäglichen Gräueltaten der Kanaaniter. Und genau genommen ja noch viel länger, denn die haben ja nicht erst in den Tagen Abrahams angefangen zu sündigen, das haben sie schon seit der Tag der Sintflut gemacht. Und da dürften wohl rund 2000 Jahre dazwischen liegen, zwischen der Sintflut und dem Auszug aus Ägypten und der Landnahme Kanaans, wenn wir die längeren Zeitangaben der Septuaginta und des samaritischen Pentateuchs zugrunde legen. Seit rund 2000 Jahren also hat Gott diesem menschenverachtenden und gottlosen Treiben der Kanaaniter zugeschaut, hat Barmherzigkeit und Geduld walten lassen. So unvorstellbar groß ist die Geduld und Barmherzigkeit Gottes, so groß seine Gerechtigkeit, dass er die Schuld bis zu ihrem Vollmaß ausreifen lässt, bevor er zuschlägt, dann allerdings mit brachialer Gewalt. Damit sind wir mitten im Spannungsbogen unseres skandalösen Themas Liebe und vernichte deine Feinde. Warum gebietet Gott nicht einfach die Unterwerfung der Völker Kanaans? Warum will er sie weghaben? Der Grund dafür dürfte nur in geringerem Maße der Strafgedanke sein. Andere Völker drumherum waren schätzungsweise auch nicht besser. Aber Gott hat dieses Land für sich und sein Volk auserwählt. Es soll ein heiliges und reines Volk sein, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Also übrigens auch mal interessant, wenn wir auf Israel schauen, dann müssen wir verstehen, auch heilsgeschichtlich, das ist quasi eine göttliche Exklave. So wie Gibraltar eine britische Exklave am Süden Spaniens ist, ein im fremden Land ausgelagerter eigener Landteil. Oder Spanien hat ja, glaube ich, zwei Exklaven in Marokko. So ist das Land Israel eine göttliche Exklave. Der Reich auf dieser Erde im Reich Satans, den Gott für sich als sein Land reklamiert hat. Und in diesem Land, das Gott für sich reklamiert hat, seine Exklave, soll ein heiliges und reines Volk sein, das da lebt. Und deshalb soll es sich nicht den heidnischen Praktiken der Völker Kanaans anschließen und verunreinigen. Das entscheidende Argument, du sollst dich nicht vor ihren Göttern niederwerfen, ihnen nicht dienen und sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen, das ist der Götzendienst gemeint, und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Israel soll dem Herrn dienen, in Reinheit und Heiligkeit. Wenn es sich aber mit den heidnischen Völkern Kanaans vermischt und sie nicht völlig mitsamt ihren heidnischen Bräuchen ausrottet, dann wird dieser Götzendienst im Land erhalten bleiben. Dann wird's nichts mit der Heiligkeit und Reinheit des Volkes Gottes. Wir haben schon mehrfach festgestellt und werden das auch im Weiteren immer wieder feststellen, das Böse und damit insbesondere der Götzendienst sollen aus dem Volk Israel komplett ausgerottet werden. Wer anderen Göttern opfert, muss mit dem Bann belegt, also mit Stumpf und Stiel, aus dem Volk Gottes ausgetilgt werden. Das hatten wir letzten Sonntag, Kapitel 22, 19. Was Gott hier seinem Volk im Blick auf die Völker Kanaans gebietet, ist nichts anderes als die konsequente Umsetzung dieses Gebots. Verdient haben die Völker Kanaans diese Strafe. Schon lange, wir befinden uns im Stichwort Gerechtigkeit. Gott handelt zwar hart, aber keinesfalls willkürlich oder ungerecht an ihnen. Nun soll die Strafe schonungslos vollzogen werden zum Schutz und Segen des Volkes Gottes. Und es ist atemberaubend, liebe Geschwister, lohnt sich das zu Hause nochmal zu lesen, welchen Segen Gott seinem Volk in Aussicht stellt, wenn es konsequent so handelt und seine Feinde vernichtet, wie er es geboten hat. Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen, wie bei der Vorbereitung auf diese Predigt. Wir lesen in den unmittelbar folgenden Versen, dann wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Speis und Trank werden gesegnet sein. Keine Krankheit soll es geben im Volk Gottes. Was Charismatiker teils in schwärmerischer Weise behaupten, das hätte in Israel Wirklichkeit sein können. Keine Frau soll eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Wir sehen, wenn wir dann etwa an die Mutter Samuels denken oder Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, die über Jahre hin unfruchtbar waren, alles Folgen dessen, dass Gottes Volk dem Gebot Gottes nicht gehorcht und die Völker Kanaans nicht ausgetilgt hat. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Soll also niemand vorzeitig sterben, eine ähnliche Verheißung wie fürs tausendjährige Reich. Jeder Mann und jede Frau sollen ihr volles, ihnen von Gott zugedachtes Alter erreichen. In der Tat, was Gott durch Jesus Christus im tausendjährigen Reich eines Tages global schaffen wird, das hätte Israel in wesentlichen Teilen bereits im verheißenen Land Kanaan haben können, seit den Tagen Josuas. Wenn sie denn Gottes Gebot gehorcht und die Völker Kanaans vernichtet hätten, dann hätten sie sich nicht mit dem Heidentum dieser Völker vermischt, sie wären ein heiliges und reines Volk gewesen unter Gottes Schutz und Segen. Auf die neutestamentliche Gemeinde lässt sich das so natürlich nur bezüglich seiner geistlichen Dimension übertragen, denn wir sind als Gemeinde Jesu ja kein Volk mit eigenem Land, sondern zerstreut wie Schafe unter die Wölfe. Aber das Gebot zur völligen Trennung von Heidentümern und Götzendienst gleich welcher Art gilt uneingeschränkt auch für das Volk des neuen Bundes. Um alle Magie, Mystik, Esoterik etc., egal in welchem Gewand es auch daherkommen mag, nicht selten im charismatischen oder spirituellen Gewand, sollen wir einen möglichst weiten Bogen machen und eine absolute Trennung einhalten. Praktisch interessant ist noch, dass Gott sagt, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. War mir auch noch nie aufgefallen, hab gestaunt. Der allmächtige Gott, dem kein Ding unmöglich ist, handelt ganz vernünftig und strategisch in den Grenzen menschlicher Möglichkeiten. Er passt sich in seiner Gangart unseren Fähigkeiten an. Und die Geschichte lehrt ja, dass Reiche, die durch blitzartige Eroberungen eine gewaltige Ausdehnung erfahren haben, selten Bestand haben. Ob wir an die Eroberungen Alexander des Großen, Napoleons oder anderer denken, so schnell wie sie sich ausgedehnt haben, so schnell sind sie wieder in sich zusammengebrochen. Weil es in dieser Geschwindigkeit nicht möglich war, eine solide Infrastruktur mit aufzubauen, um das Erreichte dann auch zu sichern. Gott sagt seinem Volk, wir gehen miteinander ganz bescheiden, vernünftig, maßvoll, bedacht vor. Nicht in schwärmerischer Maßlosigkeit, sondern in geistlicher Vernunft und Bescheidenheit. Ich schaue auf eure Möglichkeiten und Grenzen. Und deshalb werde ich die Völker Kanaan so vor euch vertreiben, wie ihr dann deren Land auch sinnvoll Schritt um Schritt in Besitz nehmen und bewirtschaften könnt. Nicht, dass am Ende die wilden Tiere überhand nehmen, Wölfe durch die Städte streunen und euch statt der Vertriebenen Kanaaniter das Leben schwer machen. Denn Gott will seinem Volk ein großes Gebiet geben. Ich habe vorhin beim Lesen schon gleich richtig übersetzt, nicht Schilfmeer, sondern Rotes Meer, zumindest nach der Septuaginta, vom Roten Meer bis ans Meer der Philister, das Mittelmeer, das ist also die Süd- und die Westgrenze von der Wüste, bis zum großen Strom Euphrat, so wörtlich. Großes Land. Das alles will Gott seinem Volk geben, nach und nach. Und noch einmal schärft Gott zum Ende des Kapitels seinem Volk ein, denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, sodass du sie vor dir vertreiben wirst. Es ist allerdings auch wichtig, den exakten Wortlaut anzuschauen. Das griechische Wort für austilgen in Vers 23 heißt eigentlich wörtlich hinausdrängen. Und vor dir vertreiben in den Versen 28 und 30 heißt wörtlich jeweils hinauswerfen. Es ist also insgesamt von Gott weniger an eine völlige physische Vernichtung gedacht, die teilweise durchaus dazugehört, wie im Fall Jericho, aber vor allem auch daran, was Gott in Vers 27 sagt, meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Wenn man den Rücken der Feinde sieht, heißt das, die sind auf der Flucht. Gott sucht gar nicht unbedingt den Vernichtungskampf. Er will das Land freimachen. Der Plan Gottes ist offenkundig, die Eroberung Jerichos, dessen Bewohner dann auch mit Ausnahme der Hure Rahab komplett ausgerottet werden sollen, sollte zusammen mit weiteren beeindruckenden Siegen in der Anfangsphase Angst und Schrecken unter den Völkern Kanaans verbreiten. So ja ganz ausdrücklich Vers 28, die sollen schon in Angst und Schrecken beim bloßen Herannahen Israels die Flucht ergreifen, dass es gar nicht mehr zu weiteren Kämpfen kommen muss. Auch das ist interessant. Auch jetzt geht Gott trotz aller Gräueltaten dieser Völker es nicht entscheidend darum, sie auszulöschen, sondern sie einfach aus dem Land zu vertreiben, das er für sich und sein Volk auserwählt hat. Das Ziel formuliert Gott nochmal ganz klar im abschließenden Vers 33. Du sollst mit ihnen und ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zur Falle werden. Wie sehr Gott recht hatte und wie schnell und verheerend sich Israel einschließlich seines berühmten klugen Königs Salomo zum Götzendienst verführen ließ, zeigt dann die weitere Geschichte mit allen negativen Folgen bis zum heutigen Tag. Ich fasse unser skandalöses Thema zusammen. Wir müssen sehr genau unterscheiden zwischen der Bedrohung, die von bestimmten Menschen und Feinden tatsächlich ausgehen kann, also der realen äußeren Gefahr, und der inneren Haltung diesen Menschen und Feinden gegenüber. Im Blick auf die tatsächliche Bedrohung war es damals und ist es heute geboten, diese Bedrohung realistisch wahrzunehmen, zu ihr die nötige Distanz zu wahren und sie nötigenfalls auch mit Gewalt im Rahmen des geltenden Rechts abzuwehren. Die innere Haltung soll ungeachtet äußerer Notwendigkeiten eine Haltung der Achtung und der Liebe auch dem Feind gegenüber sein. Müssen wir messerscharf unterscheiden, nicht einfach unbedacht in einen Topf schmeißen. Gott gebe in den Fällen, in denen wir in solche Herausforderungen geraten mögen, wie auch den Regierenden und unserem ganzen Volk, dazu die nötige Weisheit und Kraft. Liebe Geschwister, das ist ein großes und wichtiges Gebetsanliegen für unser Volk und für ganz Europa. Denn wo reale Gefahren ignoriert, geleugnet oder verharmlost oder sonst in unbiblischer Weise mit ihnen umgegangen wird und eine maßvolle sowie effektive Gefahrenabwehr deshalb ausbleibt, da droht die Entwicklung irgendwann umzuschlagen. Und dann ruft die bisher ignorierte, menschenverachtende Brutalität auf der einen Seite eine ähnlich menschenverachtende Brutalität auf der anderen Seite als Gegenreaktion hervor. Und davor bewahre uns der lebendige Gott. Amen.